und Habs haben heute Yoshi zu Gast. Im besten Podcast der Welt. Swiss und Habs haben heute Yoshi zu Gast. Im besten Podcast der Welt.
Meine Damen und Herren, und alles dazwischen natürlich auch. Ich bin leicht bewegt, ihr hört es an meiner Stimme. Nicht nur, weil ich hier bei Christian auf der Reeperbahn bin, sondern weil ich einen ganz, ganz speziellen Gast heute hier begrüßen darf. Meine Damen und Herren, wir haben heute hier the one and only Yoshi von der großartigen Band ZSK. Mach einmal Lärm! So, ich muss kurz was klären zu Beginn. Und zwar habe ich das Ding ja eingefädelt. Yoshi, du hast ja schon sehr, sehr viel böse, schlechte Sachen über Chris gesagt. Chris, du hinterm Rücken auch sehr viel schlechte Sachen über Yoshi.
In jeder Folge vor allen Dingen.
Und ich wollte euch beiden jetzt einfach mal die Möglichkeit geben, hier in der Folge das aus dem Weg zu räumen, Alter.
Hast du ihm auch Geld gegeben?
Ja, also ich dachte, ihr gebt mir gleich Geld dafür, dass ich so menschenfreundlich euch zusammengebracht habe.
Okay, aber bevor wir das klären, fände ich es erstmal cool, wenn vielleicht Yoshi auch die Möglichkeit bekommt, auch den Leuten mal zu erzählen, was neben Schwimmen, Reiten und Lesen seine Hobbys sind.
Oh.
Und was du sonst...
Was macht er immer?
Das ist ein guter Start, ja, Leute. Genau. Gleich gibt es Kiezschlägerei.
Ja. Ja, wieso? Das ist doch wie in jedem guten Poesie-Album. Also, Yoshi, herzlich willkommen. Und vor allem nicht nur ZSK, sondern auch KBAN. Da würde ich nämlich auch gerne nachher noch...
Sehr gerne.
Kein Bock auf Nazis.
Ist das die Abkürzung KBAN oder
was? Natürlich.
Die Warum musst du so cringe auf jung tun mit diesen Abkürzungen?
Nee, sagen wirklich ganz viele.
Die meisten,
also, K-B-A-N?
Also ja. ich sag K-Ban. Das ist wie Ray-Ban, nur...
Das sagen auch manche.
Okay, Ben. Yoshi, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Mit
Was
OI.
Ey, wir müssen dazu sagen, wir haben ja schon oft das probiert, mit dir hinzubekommen. Dann...
Hat das Geld nicht gereicht?
Hat es nicht geklappt, dass wir dir das Bahnticket... Auch danke, dass du selber jetzt auch hergekommen bist, weil... ich habe kein Geld... Christian ist sehr, sehr geizig, deswegen hat das auch finanziell immer nicht so hingehauen. Schön, dass du es auf dich genommen hast und heute hier bist. Was treibt dich nach Hamburg?
Podcast. Aber ich war die letzten Monate super oft hier, weil unser Produzent hat sein Studio hier. Hier haben wir die ganzen Demos fürs neue Album gemacht und es wurde am Ende sehr eng.
Ja?
Na, irgendwann hat das Presswerk angerufen und gesagt, ja, und Zeitplan, wir brauchen diese Sachen doch 2 Wochen früher. Dann war unser Produzent mal 10 Tage richtig doll krank und huiuiui. Aber ja, alles in Sack und Tüten.
Wann soll denn das kommen, das neue Album?
26. September. Es kam jetzt gerade aus dem Press.
Ach, ihr seid jetzt? Ah, okay, so knapp. Okay,
man denkt so, man ist auch so, manchmal knapp, aber das ist schon echt knapp.
Ich wollte gerade fragen, dieses Jahr? Also.
Ja, ja.
Aber Yoshi, sag mal bitte, ich habe gesehen, du warst in Kopenhagen gerade?
Auch, aber da bin ich nur durchgeflogen. Ich war gestern bei den Toten Hosen in Stockholm.
In Stockholm?
Die Toten Hosen haben in Stockholm
Digga,
gespielt?
Digga, wie crazy.
Ja. Die Töde Höse oder wie heißt das da?
Halt, die machen auch Ansagen auf Schwedisch gemacht, ganz süß.
Echt?
Die machen gerade so eine Europatour.
Aber kleine Clubs?
London, ja. Okay, London, Paris, Amsterdam, Brüssel, Warschau, Stockholm, Kopenhagen. Mega geil.
Kommen denn nur Deutsche?
Ich wollte gerade fragen, kommen auch Schweden oder ist es
ja,
einfach nur...
Ja, schon, aber ja, ich würde sagen 75% sind natürlich Deutsche. Also sind so 1500er Clubs.
Aber so hat man es doch gern. Du fährst in ein anderes Land, 75% Deutsche, alles geil.
Bro, und man hat auch ein bisschen so Backflash.
Das ist wie mein Ägyptenurlaub, genau.
Nee, und alte Zeiten, man denkt, wir sind hier...
Genau, früher waren wir auch 75% Deutsche.
Und jetzt sind wir hier auch wieder... Cool. Und ist das geil? Also geht's ab?
Ja, also die Hosen, ich habe die ja schon ganz oft gesehen, auch bei so Magical Mystery Tour mit 100 Leuten oder so. Diese kleinen Shows finde ich richtig gut. Diese ganz riesen Sachen mit dieser riesen Leinwand mit 20, 30, 40.000 Leuten, das ist mir irgendwie zu viel, weil
ich bin schon
großer Toten-Hosen-Fan. Ich will wirklich nur die Band sehen. So Videoinstallationen und so, das ist mir gar nicht wichtig.
Nicht.
Und da, das war total low-level, ein bisschen Licht, ein Backdrop.
Wie viele Leute, wie groß war der Club?
1,5 oder so.
Das ist aber ja trotzdem nicht klein, sondern ist ja schon ordentlich.
Für Toten-Hosen-Kategorien sehr
ja,
klein.
Ja, klar.
Aber sag mal, wenn du da jetzt, bevor wir jetzt, also wir wollen natürlich über dich reden, aber bevor wir jetzt das Thema zumachen, hast du da Infos? Weil die haben das ja irgendwie so kryptisch angekündigt, so nach dem Motto, oh, es wird unsere letzte Tour. Ist das nur nochmal so, wir melken jetzt weiter, weil komm, letzte Tour und dann in 2 Jahren, nee, doch nicht letzte Tour. Wie alt sind die jetzt? Wie alt ist Campino?
Boah, der ist schon über 60 jetzt.
Ist der fit? Oder hat man schon das Gefühl, gibt ja manchmal so, wo habe ich das gesehen? Mit irgendeiner Metalband, so Legend meiner Jugend, haben wir irgendwo gespielt, ich glaube auf dem Greenfield in der Schweiz. dann dachte ich schon, habe ich den auf der Bühne gesehen und dachte so, oh, Digi, Alter. Also das war aber auch so Skatepunk-mäßig. Wer war das noch? Und da dachte ich so irgendwie...
Sum 41.
Nee, es waren die anderen. Nee,
die sind noch fresh.
Ja. Wer war noch mit Last Resort?
Papa Roach.
Papa Roach.
Ich finde die Bock.
Ich fand's peinlich, Digga.
Okay, dann bin ich...
Ich fand, er hatte so ein Bandana.
Aber du bist wahrscheinlich auch zu jung dafür. Ich bin halt einfach alt genug für
Du denkst, Papa Roach. Der ist doch noch jung, der Typ. Ja. Nee, aber irgendwie dachte ich so, oh fuck, das macht hier gerade, fuck, viel für mich kaputt. Und ich war sehr down. Ich konnte meine eigene Show gar nicht so richtig durchziehen, weil, ja.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wirklich Abschied. Also ich muss ja sagen, alles, was die Hosen gemacht haben, hatte auch so von Ankündigung bis Außenwirkung bis Durchführung immer irgendwie Hand und Fuß. War nie der größte Hosenfan, aber ich fand es immer, ich habe mich da nie verarscht gefühlt. So, deshalb glaube ich, wenn die sagen, die hören auf, hören sie auf. So,
deswegen hast du ja auch oft keine Hose an, wenn wir hier Podcast machen.
So.
Weil du bist.
Also, ich habe die, ich glaube, 94 das erste Mal gesehen und
bist du cool
ist ein denen? Unterschied zu heute. Ja, bist ich du bin cool sehr cool.
Echt?
Ja, sind ganz tolle Leute auch. Wo wir kurz beim Thema Kein Bock auf Nazis sind, eine der wenigen Bands, kann ich jederzeit anrufen und sagen, wir brauchen das und das, ist jetzt wichtig, zack, kein Problem.
Mega.
Ganz feine Leute. Und auch, wir haben, also das hat mich damals, als wir das erste Mal mit denen auf Tour waren, wahnsinnig beeindruckt. Nämlich, die haben ja, ist ja eine Riesentour immer, ne? Richtig viele Leute, aber wir sind die kleine Piss-Vorband und jeder dort von der Band selbst bis zum letzten Seko und Lichtmann irgendwo, alle behandeln dich super nett und freundlich und ganz cool. Das fand ich total beeindruckend. Und das sagen mir auch alle irgendwie, die mit den Hosen zu tun haben, dass da die Stimmung einfach so total cool und freundlich und familiär ist. Das finde ich wirklich immer sehr beeindruckend.
Ich dachte früher, als ich Kind war, die Band heißt Alex, weil ich hatte nur eine überspielte Kassette, die von dem ersten Freund meiner Schwester kam. Meine Schwester war 15, 16, ich war halt so 9. Und der hatte ihr so ein Mixtape gemacht. Und da war halt dieser Song, hier kommt Alex drauf. Und die hat mir irgendwann mal diese Kassette gegeben. Und ich dachte, das ist die Band, die stellt sich vor, die heißt Alex. Und ich habe dann erst später verstanden, ist nicht Alex.
Deine Schwester ist älter als du?
Ja.
Die habe ich ja letztes Jahr kennengelernt.
Ich weiß, aber das war ihr schwerstes halbes Jahr, aber nach der Trennung geht's ihr jetzt wieder besser.
Nee, die sieht echt, also ich fand die sah sehr, nicht, dass man jung aussehen muss, aber sie sah sehr...
Wir haben den gleichen Arzt, aber bei ihr ist er besser.
Aber hör doch mal auf, ich will einfach, ich wollte dir ein ganz naives, schüchternes Kompliment machen, was für eine gut aussehende, sympathische Frau deine Schwester ist.
Ich wollte eine Überleitung machen zu deiner Nase. Weil du dir ja auf die Nase hast machen lassen, aber es ist schief gegangen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, ja. Erzähl ich habe so tatsächlich auch noch die Nähte drin. Das ist sehr witzig, wenn man so. Genau,
das also sieht
ich
hardcore bin aus,
auf jeden vorletzte Woche beim Sport. Ich mache ja so wirklich sehr intensives Tischtennis. Habe ich mir die Nase gebrochen. Und die war halt echt schief, ne? Ich hab's direkt gemerkt.
Ist ein Ball gegen geflogen?
ein Dollar Ball ist gegen geflogen und es hat dann so Krach gemacht. Und ich hab's direkt gemerkt und hab sie so gefühlt und hab gemerkt, sie ist dislocated, hab sie ein bisschen zurückdrücken können, aber sie ist immer noch schief. Und ich hab halt den ganzen Tischtennisraum voll geblutet. Und das war echt crazy. Und dann, es hat nicht aufgehört, weil ich weiß eigentlich, wenn du die Nase brichst, die im Krankenhaus schicken dich weg. Das muss erst abschwillen, bevor du das richtest.
Ach echt?
Genau. Also du musst, wenn ihr euch die Nase brecht...
Geh einfach nach Hause.
Nein, wirklich. Ciao. Also kühl das, guck, dass du nicht heiß duschst und dann kannst du nach 3 Tagen mal zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus und sagen, könnt ihr mir das bitte machen? Und es hat aber, ich hatte auch einen Cut... Also einen ziemlich dollen Cut, den ihr da auch gerade seht. Und es hat halt nicht aufgehört zu bluten. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus. Und das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis, weil ich als kleiner Kassenpatient...
Aber hat also der Cut hat geblutet oder die Nase unten?
Nee, der Cut. Die Nase war gar nicht so doll, aber der Cut oben auf der Nase hat richtig... Der hat nicht aufgehört. Der war aber auch ziemlich tief.
Ja.
Das war ein doller Tischtennisball, sag ich euch. Auf jeden Fall... Und dann habe ich halt meine Karte und es war halt echt voll, ne? Notaufnahme immer voll.
Klassiker.
Und ich so, und sie so, ey, stellen Sie sich mal drauf ein, das wird hier heute länger. Und es war so 23 Uhr und ich dachte so, okay, scheiße, ich hatte mir extra so 3 Filme auf mein Handy runtergeladen und dachte so, okay, ich bin einfach heute Nacht hier. Und dann habe ich aber so krass geblutet Und bin dann auf Klo, hab mir halt eine Klopapierrolle genommen und immer so und in den Mülleimer. Und man hat auch so gemerkt, wie sich schon so 2-3 Leute von mir wegsetzen, so in dieser Notaufnahme, weil es halt echt voll viel Blut war. Und dann bin ich nach einer Viertelstunde drangekommen.
Oh. Ach komm,
kommen Sie
das
mal.
War doch, weil du berühmt bist.
Nein, nein, Herr Müller, sagt sie. Herr Müller, kommen Sie mal. Ich heiße ja Müller mit Nachnamen.
Das stimmt.
Wisst ihr vielleicht.
Hast du es jetzt endlich revealed?
Ja, ich hab's revealed. Ah, ja. Müller, kommen Sie mal.
Werner Müller.
Und dann war so. Da eine Ärztin und die hat gesagt, oh, das ist ja schon doll, ne? Und dann hat sie das genäht ohne Betäubung, echt so mit so einem Dings.
Weil du es so wolltest?
Nein, ich meinte, sie so, soll mir das betäuben. Ich so, ganz ehrlich, ist glaube ich eh egal. So, ne? Und das war, tat auch gar nicht weh. Und ja, jetzt habe ich morgen, Jungs, jetzt habe ich morgen, ich bin so ein harter Typ, wollte ich damit einfach mal sagen. Jetzt habe ich morgen meine OP und für alle ZuhörerInnen, ich habe eben auch hier schon ängstlich gefragt, weil ich habe ein bisschen Angst vor dieser Vollnarkose. Ich hatte noch nie eine Vollnarkose, ich bin allgemein sehr, ich war noch nicht oft im Krankenhaus oder so. Und da meinte Christian, der ja schon wirklich viele, kann man ja sagen, viele OPs hatte, du hast dir den Brazilian Butt, also genau. All diese Geschichten machen lassen und so, was ich auch cool finde, was dir auch steht.
Ja, vor allen Dingen damals durch die Handgranate, ohne Witz jetzt. Also ich habe ja einen Haufen voll Narkosen gehabt durch die OPs damals.
Stimmt, wusstest du, dass er, als die Handgranate im Bunker hochgegangen ist hier in Hamburg, war Christian da?
Vor 25 Jahren.
Der hat immer noch Dings, der hat immer noch...
Habe ich Blei im Körper.
Blei im Körper. Willst
du mich verscheißern?
Genau. Nee, ist wirklich so.
Ist so. Aber,
unsere Hörer kennen das, genau.
Aber um das zu sagen, also Vollnarkose tatsächlich heutzutage echt kein okay. Biggie mehr.
So. Genau. Also, das ist wirklich eine Viertelstunde OP. Die ziehen mir mit dem Haken die Nase hoch, setzen den Knochen rauf.
Das
und
klingt.
Dann kriegst du diese, und das Ekelhafteste sind tatsächlich die Tamponaden. Die werden dann nach 3 Tagen sozusagen gezogen.
Ah,
und du kriegst ganz doll blaue Flecke unter den Augen.
Mein Friseur meinte,
diese Hämatome.
Ey, wenn die gezogen werden, das ist, als wenn sie dir dein Gehirn rausreißen. Weil das halt so das Blut verklebt.
Oh,
ne, bis Gott, oben sind die Dinger auf. Drin und dann pack, ziehen sie es raus.
Also Ultranasenhaarentfernung, richtig
ja, so krass. Wie beim Friseur.
Waxing extrem genau. Sozusagen.
Das heißt, das mache ich morgen.
Waxing
aber Leute,
mit Schorf.
Es ist mir auch total unangenehm, so hier im Mittelpunkt jetzt zu stehen, Yoshi. Ich würde gerne mal.
Aber darf ich ganz kurz wissen, wir wissen ja alle, es war kein Tischtennis, sondern irgendeine Form von Kampfsport. Du sagst nicht welche, aber ich wollte nur wissen, bist du irgendwo gegengeballert oder hat dich wirklich einer aus Versehen getreten, geschlagen?
Nein,
oder
es
bist
war
du
tatsächlich beim MMA und ich bin relativ neu im MMA. Ich habe Kickboxen viele Jahre gemacht und ich habe jetzt ein bisschen angefangen, dieses Brazilian Jiu-Jitsu, also so Grappling und solche Sachen, ne, was sehr technisch ist, was krass ist, also weil es echt voll eine ganz neue Welt ist. Ich mag das, merke ich, nicht so gern, mit so anderen schwitzenden Männern so derbe eng auf eng zu sein, aber es macht voll Sinn, das ein bisschen zu machen. Und der entscheidende Punkt, der es da auch spannend macht, ist halt diese Transition, nennt man das, von stehend auf dem Boden. Und das machen sie halt meistens, dass sie so einen sogenannten Legbar schießt, du, also du springst sozusagen, so keine Ahnung, du schlägst und dann setzt du so auf die Beine an und versuchst die zu packen und den auf den Boden zu schmeißen.
Damit du auf den Boden den Siegerring kannst.
Den Siegerring, Christian.
Ja, den Siegerring.
Ja, ja, genau, den Siegerring, ja, den Siegerring am Boden. Nee, und genau, und da kommt dann sozusagen BJJ und solche Sachen kommen da ins Spiel. Und der Typ, das ist eigentlich auch, der ist cool, der ist auch wild, aber mit dem kann man auch ordentlich immer Gas geben, es macht auch Spaß. Der ist dann auf so ein Legbar auf mich geschossen. Und sein Kopf war ein Tick zu hoch und meine Nase war ein Tick zu tief und wir sind so wirklich und er hat einen dicken Bollerkopf, Alter, und wir sind back und er hatte was am Kopf, ne, er ist so in mich reingekracht und es war einfach top, wie das ist einfach so wie die heftigste Kopfnuss, die ich je in meinem Leben bekommen habe.
Schön.
Aber ey, es passiert, ne, es ist Kontaktsport, das gehört dazu und genau, so viel dazu, aber ich wollte jetzt eigentlich über Yoshi reden, kannst du mal aufhören damit?
Okay, jetzt
also Yoshi, vielleicht mal für die Leute, wir haben uns kennengelernt 2017, als ihr uns mitgenommen habt auf Tour.
Als wir eure Trümmertruppe bei uns haben mitfahren lassen.
Aufgekehrt habt ihr uns vor irgendeiner Hafenkneipe und haben uns mitgenommen. Und ich muss sagen, das war so eine sympathische Tour, damals noch mit Marathonmann auch.
Ja, genau.
Und das hat so Spaß gemacht. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Tour. Und seitdem, muss man sagen, haben wir nicht nur unendlich Festivals zusammengespielt, sondern wir haben auch, wir waren zusammen auf Tour. Ne?
Adventssong haben wir zusammen
Adventssong gemacht. Haben wir alle zusammen gemacht. Ja. Und ich muss sagen, und das ist immer, man hat ja zu Leuten, mit denen man zu tun hat oder zu tun hatte, immer eine Story. Und ich kann immer, wenn Leute mich fragen, so, ja, hier Yoshi von ZSK, wie ist der denn so? Und da kann ich immer nur sagen, gerade eine Band wie wir, die echt auch oft so Shit abbekommen hat. Und ich weiß, dass das auch oft euch sozusagen erzählt wurde. Oh, mit Swiss und die anderen. Und das habe ich dir immer so hoch, das habe ich dir auch mal geschrieben, so hoch angerechnet, dass es dir wirklich egal ist, was die Leute erwarten, sondern dass du einen ganz eigenen Wertekompass hast und der entscheidet, ob du jemanden cool findest und mit dem zu tun hast oder nicht. Und
das, hör aber auf.
Nein, wirklich. Und da hast du mir, ich weiß noch, wo ich dich angerufen habe, das letzte Mal, ich so, Bro, ich kann es verstehen, da ist gerade wieder so die Kacke am Dampfen und das wird auch wieder auf dich abfärben. Ich verstehe es, wenn ihr nicht mit uns losziehen wollt. Und dann sagt er, ach, Digi, das ist doch Quatsch. Vergiss die Scheiß drauf. Und ich weiß, und das ist ja heutzutage schon, ich will das Thema jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber es ist ja schon so, dass Leute versuchen zu gefallen und einer gewissen Bubble zu gefallen und dass du da so einfach nur auf das hörst, was du selber spürst und du kennst mich ja jetzt auch ein paar Jahre und weißt, dass ich eigentlich, wenn ich mal nicht total besoffen bin, eigentlich ein ganz netter Kerl bin. So. Und das rechne ich dir hoch an und man muss nebenbei sagen, du hast keinen Bock auf Nazis gegründet vor wie vielen Jahren?
Nächstes Jahr machen wir 20-jähriges Jubiläum. Das ist schon wirklich crazy.
Und da würde ich wirklich gerne mal wissen, wie hat das angefangen? Weil ich finde, vielleicht auch kurz mal für die Leute draußen erklärt, was ist es? Weil Lord of Lost Fans kennen sicherlich durch Flyer, die wir im Shop beilegen oder irgendwelche Aktionen. Aber
die sind sonst unpolitisch und hören halt auch.
So, aber was genau macht ihr jetzt und wie hat es genau angefangen?
Okay, angefangen hat das so, 2006, 2007 haben wir so das Konzept gemacht und damals war einfach außerhalb von so einem linksradikalen oder Punk-Kontext oder Hardcore-Kontext hat das Thema so Rechtsextremismus und Nazis wirklich eine extrem untergeordnete Rolle gespielt. Es gab kaum Medien, die da jetzt groß drüber berichtet haben.
Darf ich da kurz einmal reingrätschen? Ja, schieß aber los. War nicht gerade 2006, ey, Heim-WM, zu Hause bei Freunden, oh, die No-Go-Areas, von denen vorher gesprochen wurde. Na, kein Problem, alle hatten die Zeit ihres Lebens. Hast du das Gefühl, war es da, habe ich das nur nicht so wahrgenommen oder war es da aber trotz alledem auch so akut wie heute? Oder war es eher so, nee, das ist aber auch ein Problem und darauf wollen wir hinweisen?
Das war eher so, ja, diese krasse Straßengewalt der 90er Jahre ist ja vorbei und ja, es gibt die NPD, aber die ist ja keine Gefahr für die Demokratie, die ist ja nur in zwei Landtagen, also naja, also es gab wenig fundierte, schlaue Presseberichte, investigative Sachen und so weiter zu dem Thema. Es war gesamtgesellschaftlich nicht so akut, ne? Klar, wenn es mal so einen fetten NPD-Aufmarsch gab, gab es große Gegenwehr, aber es war jetzt nicht so ein großes Thema. Und wir hatten das Gefühl, man muss das rausholen, das Thema aus dem linken Jugendzentrum eher rein in zum Open Flair, was weiß ich, zu einem breiteren Publikum, niedrigschwellig. Und das war so die Idee, die wir mit der Band hatten, dass wir mit einer coolen, popkulturellen, niedrigschwelligen Ansprache Leute dazu kriegen, dass man so eine nicht rechte Jugendkultur fördert, dass es so einen Grundkonsens an jungen Leuten gibt. Nazis sind scheiße, Rassismus nicht okay und es ist eigentlich ganz gut, wenn man was dagegen tut. Jeder auf seine Weise. Und dann haben sich irgendwann die Ereignisse überschlagen, ne, mit der NSU-Selbstenttarnung und so. Und plötzlich alle so, was? Nazis erschießen Leute?
Ja.
Und so. Und
das weiß ich noch. Es gibt wirklich Nazis in Deutschland.
Und Nazis machen das. Das ist einfach die letzte Konsequenz aus dieser rechtsextremen Ideologie.
Und das sind nicht nur Leute mit Glatzen und Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln, was wir in den 90ern dachten, sondern es ist ein System dahinter.
Und es sind auch Leute, die beim Verfassungsschutz arbeiten.
Ach nein,
das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, nein, das nicht. Aber
also, wie gesagt, ich sage das auch manchmal, und ich meine das auch wirklich so, ich würde mir wünschen, wir hätten irgendwann sagen können, die Kampagne ist gar nicht mehr notwendig, läuft alles so gut. Aber es ist genau das Gegenteil. Genau jetzt ist die ja so wichtig.
Das ist das, was ich immer über einen Christopher Street Day sage, dass ich sage, das Ziel ist eigentlich, dass es diesen Aufmarsch gar nicht mehr gibt.
Ja.
Ne, dass es sich keiner mehr dafür interessiert, weil es eben ganz normal ist.
Ja,
wie voll. Atmen.
Genau.
Aber ist es eben nicht. Es ist nach wie vor akut. Was genau macht ihr aktiv? Außer, dass ihr einen Shop habt, Sachen verkauft und das Geld, wo geht das eigentlich hin? Was genau passiert damit?
Ja, es sind viele Fragen auf einmal. Also
Yoshis Tasche ist relativ prall gefüllt.
Die Grundidee ist ja von Kein Bock auf Nazis, dass wir versuchen, junge Leute klar zu informieren, aber zu motivieren und zu aktivieren und ihnen Mut zu machen. Und wir können natürlich nicht überall ständig sein, aber wir versuchen immer, wenn sich wer bei uns meldet und sagt, ich will bei mir im Ort was gegen Nazis machen, dann versuchen wir dem so eine Starthilfe zu geben. Oder jetzt ist die Kommunalwahl in NRW, da haben wir so 60 Großplakatwände in ganz NRW gebucht, damit die Leute wählen gehen, damit die AfD nicht die ganzen Posten kriegt und so. Und in Riesa haben wir diese Bühne hingestellt bei diesen Riesenprotesten gegen den AfD-Bundesparteitag. Und da können wir inzwischen mit Kein Bock auf Nazis wirklich ordentlich was machen. Ne? Also wir können einfach sagen, aha, da und da werden 100.000 Sticker gebraucht. Alles klar, drucken wir, schicken wir dahin und so. Und manchmal machen wir auch so Workshops für junge Leute zum Thema rechtsextreme Symbole, Argumentationshilfen und so.
Wieso hast du so auf mich gezeigt bei rechtsextreme Symbole?
Ja, denk mal drüber nach.
Was ist das?
Genau, also informieren, Mut machen und aktivieren ist so die Grundidee. Aber was wir nicht machen ist, also manchmal schreiben uns Leute, ey, bei mir im Ort gibt's voll viele Nazis, bitte kommt mal und macht eine Demo.
Oder verprügelt die,
genau. Ja, dann sagen wir immer, nein, du musst die Demo machen, aber wir können dir da helfen, wir können dir zum Beispiel die Plakate drucken oder so, oder wir können dir Tipps geben, wie du das anstellst, aber wir wollen, dass die Leute selber das machen und wir wollen nur so Schwung dafür geben und versuchen, sie zu aktivieren.
Ich bin auch der Meinung, ich verfolge es natürlich noch nicht die ganze Zeitspanne, aber dass ihr, also man muss ja eigentlich sagen, Kein Bock auf Nazis ist in der Festivallandschaft, aus der Festivallandschaft nicht wegzudenken.
Ja, genau. Das ist der Plan gewesen.
Und ich würde behaupten, jetzt wo du das auch so erzählst, also dass der Plan, zumindest wenn es darum geht, Festivals ein Stück weit zu einem fairen Ort zu machen und zu einem Ort zu machen, wo man sagt, das und das und das wollen wir nicht, und wir zeigen hier aktiv Flagge, dass ihr da eigentlich einen ganz, ganz großen Einfluss habt auf die gesamte Festivalszene, dass die auch das Gefühl haben, wir müssen uns auch positionieren.
Ja, also die Idee ist einfach, man feiert total, aber eine Sache ist für alle klar, ey, wenn hier Nazis irgendwie einen Dicken machen, dann ist Schluss.
Ja.
Und darum geht's ja. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass wir immer sagen, also natürlich auch bei ZSK-Konzerten und bei euch hoffentlich auch, man soll auf jeden Fall einfach Spaß haben zusammen, ja, und so.
Voll.
Und man schöpft dann aber Kraft und so und steht im richtigen Moment dann auf der richtigen Seite. Das finde ich total wichtig, da nicht bei allem immer so mega verbissen zu sein und so düster, sondern ich will, dass alle Leute den einen Tag zusammen feiern und am nächsten Tag trifft man sich auf der Straße, weil die AfD da irgendeinen Shit macht oder so. Und das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Und indem wir in dieser Popkultur so präsent sind und das so selbstverständlich wird, so, ja klar, wir sind doch alle gegen Nazis. Das ist, glaube ich, gut, um so Leute mitzuziehen.
Das finde ich, ich nehme eine Position ein, ich weiß gar nicht, wie ich zu der stehe, aber da ging es darum, es gab einen Podcast von Ronsheimer, den ich tatsächlich, um mich mal zu orten, den höre ich ziemlich oft. Das ist der Bildredakteur.
Ja, ja.
Der aber relativ cool ist, wie ich finde. Also der lädt wirklich verschiedenste Leute ein. Das ist auf jeden Fall kein AfD-Fan und irgendwie, finde ich, hat der schon eigentlich oftmals auch einen relativ reflektierten Umgang. Und der hat den Typen für das Zentrum für politische Schönheit eingeladen,
ja,
die diese Aktion gemacht haben beim Alice Weidel Sommerinterview. Genau, mit dem Tröten und so weiter und so fort.
Ja.
Und die Kritik, die sozusagen er dann gar nicht von sich aus ausgetreten hat, aber die sozusagen auch in Folge dieser Aktion hochgekommen ist, gibt man nicht den Leuten erst dadurch, dass man sie so aktiv bekämpft, eigentlich viel mehr Strahlkraft und eine viel höhere Wirksamkeit, als sie sonst hätten. Und die Frage würde ich dann sozusagen weiterspielen auf, also ich persönlich finde es total richtig und geil, dagegen zu demonstrieren, wenn dann AfD-Parteitag ist. Aber was sagt man den Leuten oder wie begegnet man dem Argument oder kann man es wirklich komplett entkräften, zu sagen,
dass so, man ihnen eine Bühne gibt.
Digi, dadurch, dass halt jeder darüber berichtet, dass kein Bock auf Nazis und die Band und 4000 Leute den AfD-Parteitag boykottieren, gibt man denen dadurch eigentlich A, wieder die Rolle, in der sie sich ja so lieben, so, oh, guck mal, alle sind gegen uns und bla 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 und wir sind hier die Opfer und man darf seine Meinung gar nicht sagen und gleichzeitig so eine Bühne, also weißt du, oder ist das genau das, was es braucht? Und da bin ich mir, ich kann das gar nicht werten. Was denkst du darüber?
Also ich denke, Nazis und Rechte, die sind immer nur so stark, wie die Demokratie ihnen halt diesen Raum gibt. Und eine wehrhafte Demokratie muss irgendwann auch sagen, hier ist Schluss, hier müssen wir uns da als Gesellschaft gegenstellen. Deshalb ist das schon wichtig und man kann das ja nicht wegignorieren irgendwie. Und das ist, ich glaube, der Zug ist längst abgefahren, dass man sagt, man darf die AfD irgendwie nicht hochschreiben. Also ich glaube, es ist jetzt wichtiger, dass man alle, die weiter irgendwie die Menschenrechte verteidigen und sich gerade machen, dass man die unterstützt und da ab und zu klare Kante zeigt.
Wie ist es, wie muss ich mir das vorstellen? Nochmal ganz kurz zu dem Merch. Ihr verkauft Merch.
Ja,
ihr so verkauft. Mein Punkt, den ich dabei habe, ist, es geht ja darum, möglichst viel Kapital zu schaffen, um aus diesem Kapital eben solche Starthilfsmittel zu machen, wie für eine Demo, für in irgendeinem Ort oder die großen Wahlplakate, von denen wir gesprochen haben, dass die arschteuer sind. Wie sorgt man dafür, dass das Geld euch nicht unterm Arsch weggerissen wird, wo ihr es doch braucht? Ist man dann eine Firma? Ist das ein Gewinn? Zahlt man Steuer? Ist es eine, ist man eine Stiftung? Was? Wie genau funktioniert das?
Ach, du meinst, dass die Steuer das
wegfrisst? Wo liegt das Geld? Ihr braucht ja ein Grundkapital, um eben mal zu sagen, wir buchen jetzt in NRW 100 Plakatwände. Das heißt, wie ist das? Ist das wie so bei Bandmerch oder wie funktioniert das?
Ja, also erstmal vorweg zum Beispiel, ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass jedes T-Shirt, was wir verkaufen, schon direkt ein Erfolg der Kampagne ist, weil sich dann jemand damit öffentlich positioniert. Das ist schon mal super.
Das ist klar.
Und also Kein Bock auf Nazis ist ein gemeinnütziger Verein. Und dieser gemeinnützige Verein sammelt Spenden und wir haben ganz viele so Dauerspender und die kriegen Spendenquittung und so weiter. Und dann hat der gemeinnützige Verein einen wirtschaftlichen Zweig. Und dieser wirtschaftliche Zweig, der nimmt dann auch ganz normal Mehrwertsteuer, wenn er Dinge verkauft. Das machen viele NGOs so, Sea-Watch und Sea Shepherd und so. Das ist ein gängiges Modell. Also es gibt einen ideellen Bereich mit dem gemeinnützigen Verein, bei Spenden und so, da gibt es ja keine Steuern und dann den, wo wir was verkaufen.
Okay, aber wenn ihr Kapital rumliegen habt, ist es schon praktischer für euch, wenn ihr die in 100 Leinwände investiert, statt lange zu warten, weil ihr sonst wahrscheinlich auch Gewerbesteuer drauf zahlt, ne?
Digga, wie genau, Chris ist so ein Buchhalter.
Buchhalter oder was?
Nein, ich versuche nur gerade drüber nachzudenken. Wie schafft man es, dass möglichst viel von dem, was man macht, reinvestiert werden kann und nicht irgendwie an den Staat geht, der zum Teil genau von den Leuten bedient wird, auf die wir keinen Bock haben.
Ruf doch mal deine Buchhaltung an.
Ja, mach ich. Das meiste sind halt wirklich Spenden, ne?
Ja, okay,
also, gut. Und ja, wir haben auch einfach wirklich viele Kosten. Wir haben 11 Festangestellte, ein Büro in Berlin, Alter, 3 Fahrzeuge. Boah. Ja, wir machen, ich habe letztens nachgeguckt, wir haben dieses Jahr, also viel ist schon durch, manches kommen noch, über 200 Stände.
Krass.
Auf Festivals, Konzerten, Veranstaltungen. Völlig krass. Also da machen auch ganz viele Ehrenamtliche mit. Aber es muss ja auch alles organisiert werden. Der Kram muss verschickt werden, sagen, geplant werden.
Damit hast du aber nichts mehr zu tun.
200.
Oder? Also ich... Bist Wahnsinn. Du noch derjenige, der ans Telefon geht und sagt, ihr wollt hier in Bad Sulz...
Also wir haben 2 Leute, die ausschließlich die Street-Teams betreuen, die Stände machen. Wir haben 2 Leute... Das ist unser Aktionsteam, die ausschließlich Aktionen planen. Ja, dann kommt die Info rein, AfD macht in Riesa den Parteitag. Wir übernehmen diese Bühne. Dann heißt es, legt los. Dann buchen die Bühne und kümmern sich um die Bands und bauen dann Backstage hin und so weiter. Und wir haben 3 Leute, die nur Fundraising machen und die ganzen Spenderinnen und Spender betreuen und so. Also es ist schon...
Das ist echt viel.
Sehr, sehr viel. Aber es geht ganz schnell. Du brauchst dann wen, der Buchhaltung macht.
Ja. Brauchst dies, offensichtlich brauchst nicht Yoshi.
Macht ihr so Sampler auch mal ab und zu?
Ja, wir haben mehrere Sampler rausgebracht, auf CD immer noch, aber ich finde, also wir überlegen noch, aber CD ist echt mega outdated.
Ja, ja,
ich weiß gar nicht, ob wer noch eine CD haben will, aber
Wann gibt es mal ein richtiges, oder gab es vielleicht schon mal, ich bin ja jetzt nicht der völlig in eurer Historie drin, aber kein Bock auf Nazis Festival?
Ah, jetzt sprichst du was an. Ich haus jetzt einfach raus.
Ja.
Wir machen nächstes Jahr im September ein riesiges 20 Jahre Kein Bock auf Nazis Festival. Mit
sehr Nazi groß, Bands sehr und alle stellen sich davor Bands. Und sagen, wir haben keinen Bock auf euch.
Sehr große, tolle Bands.
Echt? Und wieso hast du mich nicht gefragt?
Naja, ich frag dich ja vielleicht noch.
Aber sind das jetzt alles nur diese Toten Hosen Levels und so kleine, sag ich mal, Upcoming
Bands? Wir nehmen auch Newcomer.
Also wie kann wir, sein, die auch irgendwie hatten Hustle, dürfen dann jetzt nicht spielen oder was? Wir sind nämlich auch gegen Nazis.
Jedenfalls, das in der Columbia-Halle in Berlin und nachmittags ist draußen so ein kostenloses Familienfest mit Hüpfburg, Eis, dies, das und kleinen Bands und dann drinnen in der Halle abends das Großkonzert.
Ich will einen Headliner-Slot, also kann ich jetzt schon sagen.
Ich will auf der Hüpfburg spielen.
Ich will auf der Hüpfburg spielen.
Ganz kurz, kennt die Bands gut, die das spielen.
Darf ich mal eine Sache, oder ich habe zwei Fragen.
Jetzt kommt's.
Frage Nummer eins.
Nein, ihr seid nicht Headliner.
Im Vergleich zu, wie viel zahlt ihr Gage? Nee, im Vergleich zu 2006, wir gründen uns, weil es gibt da schon diese rechte Bubble, die irgendwie auch ein bisschen, die man nicht vergessen sollte, zu heute. Hat sich euch gegenüber, ihr seid ja schon sehr laut, eine andere Form der Druckkulisse aufgebaut, die sich für dich auch manchmal ein Tick weit so, das kommt jetzt schon nah anfühlt, oder ist das doch etwas, was dann doch zu abstrakt ist, weil es irgendwie, das ist dieser Verein, der in Berlin sitzt und keine Ahnung, das ist dann doch schon zu weit weg für die Leute?
Ja, also tatsächlich, weil wir da in Berlin-Kreuzberg sitzen, sind wir nicht so doll so real bedroht. Ich glaube, wäre unser Büro in Bautzen oder was weiß ich, wäre es schon schwieriger.
Ja.
Aber was wir auf jeden Fall in den letzten Jahren gemerkt haben, die Offenheit der Drohung und so, ne, die nehmen total zu. Du so merkst online richtig, zum Beispiel. Ja, Mails, auch manchmal auch Briefe, Kommentare und so. Also wir merken diese Leute, die dann uns schreiben, euch scheiß Juden sollte man erschießen oder wenn die AfD endlich an der Macht ist, dann hängen wir euch alle auf. Man merkt so richtig, die fühlen sich viel, viel sicherer und mutiger und frecher sind die als früher, weil die denken, sie haben das Gefühl, ey, in unsere zwei, Zeit drei kommt, Jahren, ja genau, und das spürt man da schon so raus, auch inzwischen alles so mit Klarnamen, dass die denken so, ja, was soll schon passieren?
Das hat mir echt krass. Habe ich letztens von einer Bekannten gehört, dass das ist ein bisschen so ein Rabbit Hole, in das die getaucht ist, Puff-Rezensionen auf Google lesen. Und da gibt's halt auch Puff, Leute...
Komischer Übergang gerade, aber
die so mit Klarnamen auch einfach Puff-Rezensionen schreiben. Ja, man muss sagen, die Verhandlung war toll. Also, wo ich da auch so denke, so, wow, ist schon cool. Das ist wahrscheinlich Frau und Kind zu Hause, aber deine Puff-Rezension, die willst du schon mit richtigen Namen abgeben. Ist mir nur eingefallen. Sorry.
Es ist dann befriedigend eigentlich besser als gut, oder?
Was ich, da wäre schon die nächste Frage. Was ist dein Gefühl? Was ist denn in 2, 3 Jahren, 4, 5?
Ja, im schlimmsten Fall kackt Merz ab und es gibt Neuwahlen und die AfD brilliert.
Alleine? Meinst du, alleine schaffen die das?
Nein, nicht alleine, aber sie werden stärkste Kraft vielleicht und das wäre schon ein ganz schlimmes gesellschaftliches.
Was passiert eigentlich, wenn Moment. Kein Koalitionspartner gefunden wird?
Dann wird neu gewählt.
Ja, aber es wird doch nicht 100-mal neu gewählt.
Ja, irgendwann kannst du, glaube ich, eine Minderheiten.
Stimmt, eine Minderheitsregierung.
Einbauen.
Aber ich dachte immer, die AfD ist gegen Minderheiten, dann wären sie ja die. Das funktioniert doch nicht. Ja, nee, sorry, ich wollte jetzt gerade gar nicht blöd unterbrechen.
Der nimmt das gar nicht ernst.
Nee, ich nehme das, aber ich dachte gerade, das wäre so absurd, wenn die AfD die Minderheitenregierung ist.
Ey, auch eben, ist befriedigend eigentlich besser als gut. Manchmal hat das wirklich, also heute ist ein sehr lustiger Tag von Christian.
Ich sage auch ernsthaft immer, es bringt auch nichts, wenn wir alle in Trübsal verfallen. Ich finde es auch immer gut, wenn man versucht, irgendwie noch...
Würdest du auswandern?
Locker zu
machen. Also wenn jetzt sagen wir, die AfD stärkste Kraft wird.
Nee. Ich sehe das wirklich so... ey, wenn der Faschismus kommt, dann, ich bin dafür angetreten, was dagegen zu tun. Ich hau da nicht ab, ich lass mich da nicht einschüchtern.
Auch du hast Familie. Ja,
im Staat.
Das, was ist dann
ja,
das?
Ja, aber also, boah, wir kommen ja hoffentlich nicht sofort alle ins Gefängnis. Also, erst ich vertraue darauf, dass immer noch genug Leute da sind, die an eine Demokratie glauben und nicht Bock haben auf das, was die AfD da.
Aber das ist ja das Krasse, ne? Also auch wenn du dir jetzt anguckst, ich bin letztens hängen geblieben auf so Reels, Trump-Wähler, und einer von ihnen ist ja auch Joe
Wahnsinn,
Rogan.
Alles, ey.
Joe Rogan realisieren, was sie da eigentlich gewählt haben.
Ja,
und
ja,
so,
ja.
Hä? Und dann sagt der Typ so, ja, die Zölle, ja, die ist doch gut, dass die Zölle. Ja, aber du zahlst die Zölle, ne? Nee, nee, die anderen zahlen Zölle. Nein, nein, du wirst die Zölle zahlen, den Ausschlag. Also, man sagt ja immer so, die Blödheit mancher Menschen ist wirklich grenzenlos. Und da frage ich mich halt manchmal, wenn dann, und das, ich glaube, das war im Dritten Reich auch so, wenn so eine gewisse revanchistische Siegereuphorie eintritt. Guck mal, wie viele wir sind. Wir sind immer irgendwie jetzt die letzten Jahrzehnte klein gehalten, unterdrückt worden. Weißt du was, da schlucke ich halt auch mal die Ausländerfeindlichkeit und so, ist mir doch egal, jetzt geht's den anderen am Kragen. Und ich habe irgendwie nicht so, also grundsätzlich glaube ich auch, ne? Also sieht man ja auch jetzt noch, ich habe mal so alle Zahlen zusammengerechnet, man kann immer noch sagen, dass so 66% der Menschen, die gewählt haben, schon eigentlich auf jeden Fall keine rechte Partei wählen, ne? So,
ja.
Das ist immer noch ganz gut. Aber
trotzdem was ganz anderes, wo wir uns vor 10 Jahren, wenn wir vor 10 Jahren über ein Drittel geredet hätten.
Ey. Ja, aber also es gibt ja immer auch Studien zu so rechten und rechtsextremen Einstellungsmustern in der Gesellschaft. Ne? Es gibt die Mitte-Studie, ich glaube, die kommt alle ein oder alle 2 Jahre, seit vielen, vielen Jahren, da kann man das so ein bisschen absehen. Und da gab es schon immer ein recht gutes Potenzial an so Einstellungen in der Gesellschaft, aber früher haben die sich nicht umgesetzt in aktive Wählerschaft, ne? Also in den Kreuzchen. Und inzwischen, also es hat einfach mit Sarrazin angefangen, dieser Tabubruch, dass plötzlich Sachen gesagt wurden in Talkshows und so, was früher einfach nicht in Ordnung war, wo alle gesagt haben, nö, das geht doch so nicht.
Liegt das daran, dass so eine bestimmte Generation gerade ausstirbt? Fehlt ein edukativer Punkt? Gibt's wen? Ich gehöre noch zu den Leuten, wo mir noch direkt davon erzählt worden ist. Meine beiden Eltern sind im Krieg geboren. Mein Opa ist im Krieg gefallen. Meine Oma hat die Gräuel erlebt, mir davon erzählt. Mein Sohn, der lernt es gerade nur in der Schule, oder ich kann ihm was aus zweiter Hand erzählen. Stirbt so, geht diese Verantwortung ein bisschen flöten, vielleicht Stück für Stück, weil es nicht genug direkt darüber erzählt wird, weil man dieses Leid, was auch die Deutschen geprägt hat in diesem Krieg, die nicht für Hitler aufgestanden sind, weil die dementsprechend das nicht mehr aus erster Hand miterfahren?
Ich glaube, da kommen ganz viele Aspekte zusammen. Das ist auf jeden Fall einer, glaube ich, dass das nicht mehr so präsent ist. Aber auch andere, also einfach die gesellschaftliche Entwicklung, wie wir auch gerade eben über Trump und so geredet haben. Es ist ja super viel so postfaktisch einfach. Ne? Und wirklich, und
ich hab ein super,
dann haben wir den stärksten Gegner der liberalen Welt mit dem Springer Verlag. Und wenn jeden Tag in der Bild-Zeitung steht, die Grünen wollen, dass ihr alle mit Messern erstochen werdet und nehmen euch die Autos weg und das, diese, ich finde das ein tolles Beispiel, dieser unfassbare Hass von ganz vielen Leuten auf die Grünen.
Ja, ja, Wahnsinn, ne?
Wo du auch so denkst, so, das ist so weit weg, ist so jenseits von Gut und Böse, nur weil, muss man einfach sagen, die Bild-Zeitung eine unfassbare Kampagne gefahren hat die letzten Jahre gegen diese Partei.
Digi, es gibt
solche Sachen passieren.
So ein schönes Zitat gehört: Wahrheit ist heutzutage auch nur eine Meinung. Ich glaube, es war bei Lanz. Ne?
So, ja,
Wahrheit ist nur eine Meinung. Spruch. Und das muss ich auch sagen, ne? Weil am Ende des Tages, also auch die ganzen Sachen, die Merz ausgeschlossen hat, das wird es nicht geben, das wird es nicht geben, das nicht. Bro. Das macht er jetzt.
Der macht doch sowieso das Gegenteil.
Und man muss allem, halt sagen, und es ist halt krass. Und eigentlich zum Beispiel Habeck, der halt so viele Sachen gesagt hat, die unprobiert, die macht er jetzt, weißt du? Und die macht Merz jetzt und die werden jetzt umgesetzt. Und ich denke halt, vielleicht muss man auch ein bisschen so das mit so einer Art trojanische Pferd-Taktik irgendwie durchziehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ey, die sind jetzt doller in der Abschiebung, da wird jetzt ein anderer Ton, der herrscht und so weiter und so fort. Trotzdem hat diese scheiß AfD immer noch 25% und es ist jetzt noch nicht mal gerade ein Anschlag passiert, ne? Also man malt sich, will sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn jetzt irgendwie was, ein großer Anschlag nochmal.
Es sind bald wieder Weihnachtsmärkte.
Aber verstehst du, was ich meine? Ne? Ja. Und das war ja auch irgendwie vor der Wahl auf einmal sind diese ganzen Sachen passiert. So. Und dann denke ich immer, es gibt ja, ich habe glaube ich letztens auch eine Studie gehört, da meinten die, eigentlich ist das Potenzial der AfD jetzt ausgeschöpft an Wählerschaft.
Schön wär's.
Aber es gibt halt immer Faktoren. Und das sind vor allem so die Wirtschaft. Und wenn man den Leuten, wenn die Leute ärmer werden, dann treibt es sie halt meistens, das war ja bei Hitler auch so, eher in die Arme der Reaktionären, der Rechten, als in die Arme der Linken, die sagen so, ey, wisst ihr was, es gibt sowas wie einen Klassenkampf, für den wir seit vielen hundert Jahren eintreten, der eigentlich sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es sehr wenige da oben gibt, die einfach viel zu viel haben und wir in der Gemeinschaft haben viel zu wenig. Ne? Also ist ja jetzt genauso mit Sozialausgaben und so weiter und so fort. Das ist ein Pipifax im Vergleich zu anderen Sachen, die der Bund für absolute Scheiße ausgibt, wo man sich denkt so, ja, es geht halt nur darum, auf einen noch Schwächeren einzutreten und das ist halt in dem Fall die Flüchtlinge.
Ja, aber so ticken halt leider. Also so kriegt man Menschen halt gut, indem man sagt, du hast zu wenig, guck mal, der da drüben, der hat's dir genommen. Der
wie?
Ist so ähnlich wie du, aber der war das. Das kommt halt einfach gut und es hat, ich glaube, es hat auch ganz viel mit Kommunikation in der heutigen Welt zu tun. Ne? Schlechte Nachrichten, ne? Wenn du über irgendwas skandalisieren kannst, irgendwas ist, ja, das ist schlimm und das geht gut, aber irgendwie gute Nachrichten zu bringen,
ja,
ist nicht so spannend.
Das ist nicht so sexy, das klingt nicht so gut, im wahrsten Sinne des Wortes so, ne? Und dann, klar, befeuert es irgendwelche schlimmen Nachrichten, das funktioniert geil. Und wenn man mal sagt, hier, keine Ahnung, die Grünen haben das und das Gutes gemacht, jetzt wurde das Leben so ein kleines bisschen verbessert, ist so, ja, I don't care.
Aber ganz kurz, eine Sache, die ja auch sozusagen dem Linken oder der linksliberalen Mitte so vorgeworfen wird, ist ja immer sozusagen, besonders nach 2015, so ein bisschen die Augen davor verschlossen zu haben, hey, da kommen nicht nur, in Anführungszeichen, gute Menschen, und da kommen natürlich Menschen, die mit einer anderen Kultur zum Teil und einem anderen Wertekosmos groß geworden sind, die gewisse Werte nicht so gelernt haben, wie wir sie lernen oder wie wir sie hier praktizieren wollen. Wie stehst du, also jetzt eine sehr provokante Frage, du siehst, Joschi, du wirst hier wirklich auf Herz und Nieren getestet.
Ja, Leute,
wie stehst du,
kann man nicht mal übersaufen.
Wie stehst du zu, nein, aber ich finde das eine Frage, ne? Ich ja auch, man morpht sich da immer so auch ein bisschen drumrum, aber wie stehst du zu, jetzt ganz Klischee gesprochen, einer Person, die herkommt und nach 3 Jahren irgendwie etliche schwere Straftaten. Wir reden nicht von Essen klauen, weil du Hunger hast oder Schwarzfahren, sondern Stechereien, keine Ahnung, eine Vergewaltigung und so weiter und so fort. Und man hat das Gefühl, Bro, die Person hat einfach wirklich gar kein Interesse hier in dieser Gesellschaft stattzufinden. Wie stehst du zu dieser Debatte, wenn Leute sagen, der, solche Leute sollen bitte gehen? Sagst du, nein, die sollen behandelt werden wie jeder, der sich so hier verhalten würde, auch wenn das Otto ist oder ob der Mahmoud heißt, ist es scheißegal, oder würdest du sagen, nee, das ist schon etwas, was die Leute nicht mehr verstehen, wenn man da nicht die Grenze zieht und sagt, okay, wenn du da nicht in unserer Gesellschaft irgendwie so stattfinden kannst, dann bitteschön.
Naja, alle schreien ja immer rum, da müssen die Gesetze geändert werden und so. Also ich glaube, das Rechtssystem hier ist schon da, es muss halt nur angewandt werden. Und ja, es passieren mit Sicherheit öfter sozusagen Sachen, wo man denkt, das war jetzt nicht gerade schlau vor Gericht, dass der und der dann rauskommt und direkt wieder eine Straftat begeht oder so. Aber grundsätzlich, es ist einfach ein Problem, also bei Kriminalität ein soziales Problem. Also
100%. Aber du glaubst nicht, dass es ein kulturelles Problem
ist? Spielt ja mit Sicherheit rein. Also natürlich, das muss man auch vernünftig auffangen. Absolut, keine Frage. Und auch absolut keine Frage, so Sachen wie der Islamische Staat ist wirklich der widerlichste Scheiß und unfassbar, was die für Massaker verüben und verübt haben, und so Leute müssen verfolgt und eingesperrt werden, ist ja völlig klar.
Wir reden gerade über die Gräuel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, IS, ist man auch ganz schnell wieder bei den Gräueln der Nazis, also wirklich Verbrechen an der Menschlichkeit, Völkerrechtsverletzungen schlimmsten Grades. Wurdest du schon mal damit konfrontiert? Falls nicht, muss ich es einfach mal machen, weil ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst. Kein Bock auf Nazis. Ihr benutzt den Begriff Nazis. Du hörst sicherlich nicht das erste Mal, dass man natürlich sagt, Nazis, das sind eigentlich die Nationalsozialisten von damals.
Ja, ständig.
Der Assi, der heute AfD wählt, der ist vielleicht nicht unbedingt ein Nazi. Der ist vielleicht einfach dumm. Der ist irgendwie rechts, der ist scheiße erzogen, der hat keine Empathie. Der hat rechtes Gedankengut. Aber er ist halt kein Nationalsozialist. Dieses typische Ding mit, verharmlost man den Begriff Nazi. Wie siehst du das? Weil du ja in gewisser Art und Weise, sorry, wenn ich so eine kritische Frage stelle, mich interessiert das einfach.
Gut, dafür
es ist, ist ja quasi auch so ein bisschen, wenn man sagt, Bild-Zeitungsniveau, Schlagzeilen. Du schaffst ja schon eine Schlagzeile mit kein Bock auf Nazis. Es ist provoziert, auch in diesem Sinne, dass man einfach sagt, es geht, aber dir geht's ja nicht um die Nazis von damals. Dir geht's ja auch um die mit rechter Gesinnung von heute.
Es geht um Neonazis, ne? Mhm. Und also, es gibt ja endlos viele Neonazis in der heutigen Zeit, die sich auch ganz klar auf Nationalsozialismus beziehen. Mhm. Gerade diese ganz jungen, super gewaltbereiten Gruppen wie Knockout 51, Jugend voran und so weiter, diese jungen Nazis,
Elbland-Revolte,
die haben alle ihre Hitler-Porträts zu Hause an der Wand. Und da ist es völlig korrekt zu sagen, das sind Neonazis, das sind Leute, die Bock haben, Chris und Swiss und Yoshi den Kopf zu breit zu treten. Ne? Das ist der Vorstellung von Werten und Unwerten leben. Und dann machen wir natürlich auch einen Flyer, kein Bock auf AfD. Und da wird dann erklärt, was ist an der Politik der AfD rassistisch und so weiter. Klar, wir haben das aber damals, als wir keinen Bock auf Nazis gegründet haben, gab es keine AfD. Und diese ganze neue Rechte und Rechtspopulismus gab es zu dem Zeitpunkt noch
wo du sagst, klickt sich besser. Ich habe jetzt gerade auf Spiegel TV, vor ein paar Tagen kam die raus, eine Reportage gesehen über Frauen in dieser Jugend.
Ja, habe ich auch gesehen.
Kultur. Halt möglichst hübsch, möglichst gut aussehend. Genau, irgendwie blaue Augen, blonde Haare. Und dass die sich natürlich nochmal um ein Vielfaches mehr klicken. Das kennen wir auch in der Musik, ne? Dass sich eine hübsche Sängerin einer Band mehr klickt als ein äquivalent gut aussehender
Sänger. Ich muss euch dazu kurz mal, oder darf ich kurz einmal
rein? Ich wollte ganz kurz noch sagen, das fand ich auch krass, dieses klickt sich besser, dass jetzt dieses Nazi-Influencertum durch hübsche Frauen gerade so an Macht
gewinnt. Digi, ich habe, pass auf, ich hab mit einem linken, ich nenne ihn mal Influencer, YouTuber Kontakt, den ich ziemlich cool finde. Ich glaube, der wird, ist es vielleicht schon, aber ich glaube, der wird in den nächsten Jahren wirklich auch bei Funk und Fernsehen stattfinden. Ich glaube, das ist so einer der Leute, die das am furchtlosesten, besten und coolsten macht, auch auf Demos geht und so weiter und so fort. Und der hat mir einen Reel geschickt, wo auch so eine richtig gut aussehende Blonde, auf ersten Blick überhaupt nicht rechts aussehende junge Dame, besteste Band performt. Ich sitze zu Hause bei den Eltern und ihr Daddy wäscht. Und dann guckst du in die Kommentare und alle so, ey, ich bin nicht links, aber Swiss und die anderen finde ich ganz cool. Ich hasse links, aber Swiss und die anderen machen leider geile Mucke. Ich bin rechts.
Ey, schöner T-Shirt.
Hör mal zu, ich bin rechts, aber die Mucke bockt. Und ich so zu ihm, ich so, Alter, ich, und jetzt will ich mal eure Meinung zu haben. Habe ich gesagt, Alter, die schreibe ich jetzt an und sag, ihr soll aufhören, meinen scheiß Song zu benutzen. Und da meinte er, nein, nein. Digi, Bands wie ihr haben so eine große Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf Leute. Er sagt, diese Menschen hören deine Musik auf Low-Key, checken die überhaupt erstmal nicht.
Aber vielleicht später.
Kommen aber zu neuen Werten. Die setzen sich mit dem Song auseinander, vielleicht ist es dann mal ein anderer Song. Und so hast du das erste Mal die Möglichkeit, über deine Bubble hinaus, die sich immer selbst annähert. Und weißt du, wir sind auf dem linken Festival und sagen, Alerte, Alerte, Antifaschisten, alle machen mit. Du hast das erste Mal die Möglichkeit, low-key diese Kids und diese jungen Leute da zu erreichen und einen anderen Wertekosmos. Er sagt, mach das nicht, weil das ist eine Möglichkeit. Und ich habe es bis heute nicht gemacht und ich dachte, ey, da ist total was dran. Ne? Also wenn ich die jetzt sozusagen vom Kopf stoße und sage, nein, benutze meine Musik nicht, dann nehme ich denen auch ein bisschen die Möglichkeit, sozusagen sich mehr mit einem anderen Wertekosmos auseinanderzusetzen. Wie denkst du darüber? Hier werden nur Fragen gestellt die ganze Zeit, wo du dich verheddern kannst.
Ich dachte, wir machen hier so einen Fun-Tag.
Nee, Digga, bei uns immer...
Saufen!
Saufen! Was denkst du, ist da was dran?
Ja, also diese Leute müssen ja mal auf andere Gedanken kommen. Ist also schon eine spannende These. Würde mich sehr interessieren, ob das dann irgendwie funktioniert. Ob sich vielleicht irgendwann mal wer bei dir meldet und sagt, ey, ich hänge eigentlich so mit Rechten rum, aber ich habe jetzt angefangen und so und vielleicht nicht ganz verkehrt.
Ich sehe das genauso. Würde jetzt Alice Weidel mit einem Song von dir, einlaufen,
das ist was anderes.
Weil die den missinterpretiert, dann würde ich, so wie, keine Ahnung, wenn jetzt Bruce Springsteen sagt, er will nicht, dass Born in the USA gespielt wird, ja, wenn Trump auf die Bühne geht.
Ja, weil dass die sich damit so feiern.
Genau, das ist was anderes. Aber wenn die Leute, die irgendwie leider so ein bisschen in die rechte Ecke abgerutscht sind, deine Mucke hören und dadurch vielleicht merken so, warte mal, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, würde ich auch nicht intervenieren. Sehe ich genauso.
Das war wild. Also ich will natürlich, und das ist zum Glück noch nie vorgekommen, dass ich irgendwie eine Show gespielt habe. Und also bei unseren Konzerten ist es ja schon so, ist ja bei euch auch nicht anders. Da stehen Leute mit Freiwild in der Schlange und nach 3 Minuten steht schon jemand davor und sagt so, ey Diggi, entweder ziehst du das scheiß Shirt aus oder drehst es um, sonst kannst du nach Hause gehen. Also von...
Also was denn jetzt? Ich dachte, ohne Shirt geht auch nicht. Was ist schlimmer, Freiwild-Shirt oder nach der Oberkörper?
Und ja, das ist eine gute Frage. Das Thema lieben wir. Danke, Christian, dass du es auch nochmal aufmachst. Nee, aber... Ne, also das ist zum Glück noch nie passiert so. Ne? Ja. Ich kann jetzt natürlich nicht ausschließen, dass schon mal... Wer kann das schon? Dass da Leute waren, sich das mal angeguckt haben und irgendwie dachten, boah, ist gar nicht so schlecht.
Und auch das ist doch okay. Es ist doch okay. Ey, wenn da Leute hingehen mit einem Gedankengut, was du nicht repräsentierst, und gehen mal zu deinem Konzert, weil sie dann denken, finde ich eigentlich ganz geil, gib denen doch die Möglichkeit, dadurch vielleicht was zu verstehen. Hinzugehen mit einem Lanzer-Shirt oder mit einem AfD-Shirt und da Radau zu machen und für Unruhe zu sorgen, das ist was anderes. Würde ich auch sagen, ey, bitte geh, aber oder zieh dein T-Shirt aus oder dreh es um. Aber wenn da Leute hingehen, die nicht deiner Bubble entsprechen, weil sie irgendwie sagen, ah, irgendwie interessiert mich das, finde ich völlig in Ordnung, finde ich gut.
Ja, das, wie gesagt, ich fand das einfach eine interessante These, weil mein erster Impuls war so, ich schreibe der jetzt, die soll aufhören, meinen scheiß Song zu benutzen, so. Weil
die Rechten instrumentalisieren uns doch auch, dann können wir das doch auch mit denen machen,
oder? Ja, weil die Frage ist doch wirklich, es wird ja immer davon geredet, also man will ja eigentlich nicht mit denen diskutieren über ihre Inhalte. Ne? Also ich muss mich nicht mit einem...
Die haben Inhalt?
Mit einer AfD-Pappnase hinsetzen und irgendwie diskutieren, weil ich weiß, am Ende wird es zu nichts führen. Aber die Frage ist, die kann ich einen jungen Menschen, der nicht das Gefühl hat, von mir belehrt zu werden, weil ich ihm erzähle, wie ein guter Mensch zu sein hat, kann ich den vielleicht ein Stück weit in die Mitte zurückholen, weil das ist ja allgemein, und ich habe mir diese ganzen Dokus über diese jungen Nachwuchskids angeguckt.
Es ist so krass.
Und ich dachte, ja, ich so, heftig, Wahnsinn, ey. das waren doch immer alte, verbitterte Säcke und so.
Genau, filmen sie mir nicht ins Gesicht. Genau. So, die waren das.
Aber wir gehen eine Straftat.
Aber ja, jetzt genau. Die jungen Leute, die nebenbei auch Trap und Hip-Hop hören und so weiter und so fort, ja, und eigentlich so coole Jugendkultur leben wollen, sind auf einmal so krasse Nazis und in Anführungszeichen, das ist dann die Zukunft. Und das macht mir Angst und da habe ich dann schon das Gefühl, dass es auf der anderen Seite noch die Möglichkeit geben muss oder man sie packen muss, diese Leute irgendwie zurückzuholen.
Ja, also ich glaube ja, das funktioniert letztendlich über die Peer Group, sagt man ja.
100%.
Also meine Vorstellung ist, mit keinem Bock auf Nazis, wir versuchen, dass möglichst viele junge Leute so einen Grundkonsens haben zum Thema Menschenrechte, Demokratie und gegen rechts ist irgendwie wichtig. Und je mehr es davon gibt, desto mehr schafft man es. Also wenn du jetzt eine Schulklasse von 20 Kids hast und 15 davon zeigen eine klare Kante und 5 sind irgendwie AfD-Fans, dann kriegt man die vielleicht rum, weil die denken, naja und so und kriegen viel Gegenwind. Aber in der Schulklasse, man haut sie jetzt auch nicht aufs Maul, sondern man trifft sie ja trotzdem und diskutiert und so, dass man die dann so zurückgewinnt, weil...
Genau, es ist einfach, andersrum ist es schwer.
Man sieht es doch bei diesen 15-jährigen YouTube-Nazi-TikTokern. Die setzen sich ja nicht morgens hin, werden, oh, 15. Geburtstag, jetzt lese ich mal meinen Kampf und jetzt fange ich an. Es hat da ganz viel mit Selbstfindung und Rebellieren zu tun und man will mal austesten, wo geht's hin und so. Und man muss die Leute ja kriegen, dass sie nicht nach ganz rechts abbiegen.
Und das ist so krass, ne, dass so irgendwie liberal und für Menschenrechte und für die Demokratie und gegen Rassismus sein, wird von gewissen Gruppen so als Mainstream, gegen den es sich zu rebellieren lohnt.
Also weißt du, sagen,
wenn man sagt, so die ersten Punks in London, ey, die haben Hakenkreuzbinden und so umgezogen.
Das war das Thema unserer ersten Sendung übrigens.
Genau. Ja. Warum? Weil, ey, meine Eltern haben gegen die Nazis gekämpft. Wie fuck ich meine Eltern maximal ab? Hier, ihr Wichser, so, weißt du? Und das ist doch irgendwie schlimm, dass die das Gefühl haben, auf diese Art und Weise. Und ich glaube nämlich auch, dass die deswegen so an die Öffentlichkeit drängen, weil sie wollen den Fickfinger zeigen, weil sie sagen, ich bin wütend, ich bin sauer, ich bin traurig, ich bin enttäuscht von allem und ich hasse die Welt und das sage ich euch jetzt ins
Gesicht. Ja, komisch, und da kommen wir wieder zur Bild-Zeitung. Also, oder die großen Boulevardmedien. Die Bild-Zeitung und so, die suggerieren, wenn hier jetzt das Gender-Sternchen kommt, geht bei dir was kaputt und das ist ganz schlimm.
Und das
ist totaler Quatsch, weil diese jungen Leute, die zu Recht ja eigentlich wütend sind, die kriegen, alles wird teurer, sie kriegen zu wenig Lohn. Ganz einfach.
Ja.
Sie glauben, weil ihnen das auf TikTok und über Meta und über die Bild-Zeitung gesagt wird, das liegt an der woken Gender-Bubble. In Wirklichkeit ist es einfach der Hyperkapitalismus und ein 100%. Paar Leute, die wahnsinnig viel Geld verdienen und Bock haben, noch mehr zu verdienen.
Das Problem ist, dass es halt auch...
Ja. Er spricht doch Chris einfach direkt an.
Komischerweise ein Coolness-Level bekommen hat, irgendwie recht zu sein.
Ja.
Ich weiß noch, als ich irgendwie in der Schule war, da war dieses so, man hat die so mit Respekt angeguckt, die sich getraut haben, ein bisschen krasser auszusehen. Boah, wer war eigentlich der Erste in der Klasse, der sich die Haare gefärbt hat? Vielleicht mal am Rand die Haare abrasiert hat. Irgendwie mal sich irgendwie ein bisschen Nieten in eine Jacke reingestanzt hat und so. Das war dann so, wow, krass, das war irgendwie cool. Ja. Und wenn einer ein bisschen rechts abgedriftet ist, war es eigentlich nur peinlich.
Und das jetzt sah auch scheiße aus. Und
genau. Und jetzt bekommt dieses Rechtsein, hat auf einmal so ein En Vogue-Level bekommen, was mir in meiner Jugendkultur völlig unbekannt war. Das war nicht, daran war nichts Cooles. Und das hat auf einmal aber etwas...
ist das so? Ich finde, es hat auch was sehr White Trashiges.
Hat also, es,
wenn
aber,
ich die dann reden sehe, denke ich
ja, immer... Ja, aber diese TikTok-Mädchen, die das so vorleben, die jetzt quasi instrumentalisiert werden für diese Nazi-Seiten, diese TikTok-Nazi-Influencerinnen, es bekommt auf einmal so ein Coolness-Ding und du willst der ja auch gefallen. Sowas war für mich völlig undenkbar damals. Stell dir mal vor, es hätte damals irgendeine blonde, geil aussehende gegeben, die, damals gab es keinen TikTok, sondern es hätte dann eine coole Zeitschrift gegeben, die vorne drauf ist, so Nazi-Teen oder so. So ein Level bekommt das. So, das gab's damals nicht. Jetzt gibt's das auf einmal. Und das finde ich so krass, dass du vielleicht als heranwachsender Mensch, der noch nicht 16, 17, 18, 19, sondern 12, 13, und du schaust zu denen auf und denkst, was macht das mit der nächsten Online-Generation? Und Online-Generationen sind ungefähr 3-4 Jahre. Was macht das mit denen, dass die jetzt denken auf einmal so, geil, Sibylle, die macht ihren geilen Nazi-Kanal. Ich bin 12, in 3 Jahren bin ich irgendwie
vielleicht auch so cool. Und es ist irgendwie auch nur eine Meinung. Ne? Also der macht so Food-Content, der macht Trainings-Content.
Ja, genau.
Hey, die macht halt Nazi-Content, aber macht sie gut.
Und das macht mir Sorge, es ist cool.
Also ja, nicht für ich mich, weiß nicht, ob ich es cool finde, aber es ist
nein, auf jeden Fall... Nein, du nicht, ich finde es auch nicht cool, aber es
du hast doch gerade gesagt,
es ist für einige Leute
cool. Nazi-Content ganz cool, hast du doch...
Ja, genau, ich liebe es, es ist geil, geil, geil. Nee, aber weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Also, das ist aber auch in der Geschichte so, dass Rechte und Rechtsextreme bei neuen Medien und so immer ziemlich weit vorn dabei waren. Die NPD damals war die erste Partei, die eine Webseite hatte, so richtig und so. Und die haben da schon immer schlaue Köpfe, die versuchen, alle neuen Medien gut zu nutzen. Und ja, die haben jetzt einen ganz schönen Run auf manchen Kanälen. Und
also um zu dem Coolness-Ding zu kommen, es ist leider ein bisschen wie Hip-Hop. Ich weiß noch, ne, als wir gerappt haben, 2007, 2006, es gab so große Printmedien und so, die waren alle auf Rock, ne? Es lief Rock, Rock war der Mainstream und Hip-Hop.
New Metal damals.
So, und so genau. Und Hip-Hop waren die ersten, die so, ey, wir haben keine Community, wir organisieren uns in Foren, Rappers in und so weiter und so fort. Das heißt, ab einem Moment, wo so die Printmedien und Fernsehen und so immer schwächer wurde, hatte Hip-Hop sich schon in den Medien, in den Social Media und so einfach so krass organisiert und Strukturen aufgebaut. Und ich glaube, das ist natürlich bei den Nazis auch passiert, ne? Weil du hast nicht stattgefunden und du bist in Foren und auf einmal merkst du, oh, das Internet wird immer wichtiger und wir haben da schon eine ganz schön krasse Community.
Ja, und anders als früher, wenn du, es ist ja auch egal, welches Thema im Internet du suchst, man kann dann sehr schnell in so einen Algorithmus Rabbit Hole
rutschen. Ja, ja,
100%. Ja, wenn du jetzt dich anfängst zu interessieren für Hasenzüchten, dann zeigt dir Instagram und Facebook alles nur noch Hasenzüchten und kauf dir mal bei Amazon. Das gab's ja früher in dem Sinne auch nicht, sondern da musstest du sehr doll danach suchen. Jetzt, wenn du einmal anfängst, wirst du halt in diesen Strudel total reingezogen und dann wird dir nur noch das gezeigt und das macht es natürlich noch schwieriger, Leute da auch wieder rauszukriegen, weil sie da so reingesogen werden. Und das im Zusammenspiel mit den Statistiken, wie viel Zeit junge Leute mit Social Media verbringen, ist natürlich prädestiniert dafür, dass so eine Entwicklung dann eine wahnsinnige Geschwindigkeit aufnimmt. Ganz anders als früher, wo Leute Zeitschriften sich besorgen mussten. Wann wird die nächste Zeitschrift gedruckt? Ja, die Deutsche Stimme von der NPD, so die Partei, das Parteiorgan, war ganz wichtig, aber kam ja nur einmal im Monat raus. Und jetzt kommen am Tag 100 so Videos, ne? Und du kannst dir alle angucken, wenn du genug Zeit hast.
Umso mehr freue ich mich, wenn ich Menschen, jung und alt, verschiedenster Genres sehe, wenn wir auf Festivals, wo wir sehr, sehr gern die Kurzfassungsversion von Schrei nach Liebe, die Swiss und die anderen live spielen, wo wir gesagt haben, geil, Strophe, Refrain, Gitarren-Solo, Refrain, Ende, haben wir irgendwann quasi uns gemobst, diese Version, haben angefangen, die zu spielen, weil wir es wichtig finden, wir positionieren uns in Social Media häufig politisch. Das spiegelt sich durch englischsprachige Songs häufig wenig wider. Selbst politische Sachen spiegeln sich dort wenig wider. Viel geht im musikalischen Gefühl verloren durch die weniger direkte Ansprache auf Deutsch. Das ist schön, einen deutschen Song zu covern. Ich finde, kaum ein Song dieser Welt sagt es besser als Schrei nach Liebe.
Ja,
und
schon perfekt dafür.
Der ist ja leider immer noch aktuell. Und auch dieses Jahr haben wir ihn wieder gespielt, zum Beispiel auf Mira Luna, wo ihr auch wart mit Kein Bock auf Nazis. Da hast du mir ja vorher noch eine Flagge in die Hand gedrückt.
Ja, klar.
Und dort
warst du auch da?
Nö, aber ich hab's arrangiert.
Ah, genau.
Damit sind wir wieder dabei, ob ich
alles. Und dann die Bilder zu sehen und wir hatten diesen Headliner-Slot mit Pyro-Show und alles und dann da zu stehen und diese 2 Minuten Schrei nach Liebe-Version und du guckst in diese glücklichen Gesichter, die alle laut mitschreien und du kannst irgendwann aufhören zu singen und es wird für dich gesungen. Umso mehr freue ich mich auch zu sehen, dass es immer noch so viele Leute gibt, die dabei mitmachen. Klar, es werden sich 3 Leute, die hinten stehen, abwenden und sagen, Lord of Lost, die höre ich nicht wieder. Wenn die das nächste Mal bei mir spielen, dann scheiße ich drauf. Ist okay. So, aber umso glücklicher macht mich das zu sehen, dass es immer noch so viele gibt, die laut auch für die Menschlichkeit schreien.
Ja, man muss ja auch sagen, war das nicht vor einem Jahr diese großen Proteste, ne, wo auch irgendwie Hunderttausende auf den Straßen waren und so. Ich glaube schon auch, und das knüpft auch nochmal an zu dem, was du vorhin gesagt hast, am Ende bringt es A, nichts Trübsal zu blasen und zu sagen, ist alles so scheiße und die überrennen uns jetzt und so weiter, sondern man muss irgendwie Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und gleichzeitig ist es schon so, ne, dass sehr, sehr viele Menschen einfach die Art und Weise, wie wir im Großen und Ganzen miteinander leben können hier gerade, doch auch zu schätzen wissen. So, weißt, jeder, der da irgendwie eine andere Meinung hat, wird weggesperrt für einen Post, den er liked. Und das ist ja nicht das einzige Land.
Oder weil das Kind ein Bild malt.
In den USA auch. Und da gibt es noch einige andere Beispiele. Und dann denke ich so, ja, da muss man schon irgendwie sagen, das ist doch ein großartiges Achievement, was man hier trotz alledem leben darf. So, ne?
Und ich möchte vielleicht, weil uns jetzt auch die Zeit langsam davonläuft, weil Tagesschau fängt bald an,
genau.
Nee, ist bald schon durch, möchte ich gerne mit einer kleinen Sache schließen, die uns alle drei miteinander verbindet, die mir jetzt gerade im Sommerurlaub passiert ist. Das waren jetzt ja Hamburger Sommerferien, die jetzt gerade zu Ende gehen. Ich war wie immer...
Oh, jetzt kommt so eine Miami-Story und mit reichen Leuten zusammen
auf dem Boot. Ich war wie immer immer ein bisschen auf Sylt. Ihr wisst ja, Insel meiner... Also quasi Heimatinsel für mich so ein bisschen.
Heimat.
Und bin dann da rumgelaufen mit Mika, meinem Sohn, durch diese eine Einkaufspassage. Und du hast auf Sylt nach wie vor, du hast nicht mehr diese riesengroßen Punk-Camps, aber so einzeln verteilt.
Ach, das gibt's noch, das Camp.
Ich ja, aber ein bisschen weiter draußen am Flughafen, genau. Und es ist ein paar mehr verteilt. Auf jeden Fall sitzen die überall in der Einkaufspassage, sitzen da rum, häufig irgendwie mit Akustikgitarre machen Mucke. Einer auch mit einem Banjo, was total witzig ist, was so schön nasal durch diese ganze Einkaufsstraße dröhnt. Auf jeden Fall lief ich da lang und da saßen irgendwie 5, 6 so Punks rum, Jugendliche mit, darf man Ghetto Blaster sagen? Nee, darf man wahrscheinlich nicht.
Wieso darf man
nicht? Ghetto und so, weiß ich ja nicht. Ich sag mal eine Boombox. Und ey, es ist kein Witz, es klingt gerade wie eine blöde Marketing-Story, es ist kein Witz. Aus der Boombox kamen Swiss und die anderen.
Ach komm.
Ja, nee, schwarze Flagge. So, und ich laufe da so lang, denk so, geil.
Wen hört die Straße, Männer?
Pass auf, was geht? Die haben natürlich alle so Aufnähe. Mir fällt als erstes dieser rote ZSK mit den Sternchen links und rechts. Euer Logo. So, irgendein Aufnäher oder weiß ich nicht. Oder
und dann kam der Opa, der sich beschwert hatte, er hat den Lord of the Lost Jacke.
Nein, pass auf, einer von denen hatte hinten, wir haben so einen großen Backpatch, wo wir alle so als Comicfiguren drauf sind, so eine Punkergöre, die hängt hier auch als Poster, mit diesem No Respect for Disrespect Spruch, den wir hier haben. Fett hinten drauf, No Respect for Disrespect. Ich dachte, okay, geil, ZSK, Lord of Lust, kein Bock auf Nazis, irgendwelche Fuck-AfD-Dinger waren da sowieso. Und es kommt Swiss aus den Boxen. Und ich wusste, wir haben diesen Podcast in 3 Wochen.
Yeah.
Und ich laufe da so dran vorbei mit Mika und guck den Typen an und sag so, geiler Backpatch. Und der guckt mich nur so an und sagt, danke, Mann. Und hatte keinen Plan, wer ich bin. Und ich bin weitergelaufen. Ich dachte so, geil, witzig. Es geht quasi auch einfach nur durch eine coole Message. Du hast einen coolen Backpatch gemacht, der die Leute von der Message her greift. Der hat wahrscheinlich nicht mal Ahnung, dass ich irgendwie Mucke mache. Und trotzdem trägt er die coole Message No Respect for Disrespect hinten raus, während Swiss lief, ZSK Aufkleber. Und ich habe mich auf den Podcast gefreut.
Das ist eine schöne Geschichte. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Ich muss da kurz noch eine Ergänzung. Mir ist das tatsächlich auch mal passiert. Ich sehe so ein Mädchen mit so einem, ich glaube, erstmal zu Penny Hoodie. Und ich so richtig mit so einem anbiedernden Lächeln, ich so, ey, mega Hoodie. Und sie sagt so,
verpiss dich, du Schwein.
Sie sagt so, ja, und jetzt? Und ich denk so, ey, die wusste gerade gar nicht, wer ich bin. Und ich bin so richtig so, ich so, nee, wollte ich nur sagen, kein Problem, ich geh's weg. Und so, ja, alles gut, ciao, ciao. Und so. Ja, Leute, das ist, wenn der eigene Merch größer wird als
oder das Band. Ist wie, wenn ich angesprochen werde auf dem Kiez manchmal so, bist du nicht der Produzent von Swiss und die anderen?
Ja. Ey, Yoshi, gibt's noch irgendwelche letzten Worte, die du da lassen willst? Wann geht der Vorverkauf für euer Dings los? Ihr seid jetzt auf Tour. Wann seid ihr, wann geht's los?
Okay, jetzt kommt der Werbeblock.
Mach doch mal bitte.
Ja, gut. 26. September kommt unser neues Album.
Wie
Feuer
heißt
und
das?
Papier heißt das.
Feuer und Papier.
Feuer und Papier.
Ist sehr schön geworden. Ich hab die Platte dabei für euch.
Sehr gerne. Und ich durfte auch schon ein bisschen reinhören. Ich fand's sehr, sehr cool.
Genau, und dann gehen wir auf Tour. Immer so Wochenenden, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sind 20 Shows, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wo seid ihr in Hamburg?
Große Freiheit.
Darf ich kommen?
Nein.
Schade.
Chris, du darfst.
Aber ich will nicht.
Okay. Ach, nee, da sind wir dann doch solidarisch mit.
Wenn er nicht darf, will ich auch nicht.
Ja, dann lass mich lieber ein.
Dann kommen alle beide.
Sehr gut.
Alles klar. Ja, nee, das ist gut.
Wann seid ihr in Hamburg? Weißt du das? Hast du es im Kopf?
Kein Plan.
Schneiden wir rein.
Ja, Leute, checkt das aus. Holt euch die Platte. Supportet kein Bock auf Nazis. Geht auf die Tour. Das ist wirklich, ich habe ja das schon oft gesehen und ich muss sagen, ich habe noch nicht eine Show erlebt von euch, wo es nicht einfach wildester Moshpit war, wo ein sympathisches, geiles Publikum am Start war, wo die Leute Spaß hatten und beseelt nach Hause gegangen sind. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
Darf ich noch ganz kurz wissen, was ZSK heißt?
Oh, stimmt. Shit. Zentral.
Ja, das ist im Grunde so eine blöde Jugendsünde.
Okay.
Also es gab einfach in Göttingen...
Blöde Jugendsünde, das war BJS.
Stimmt, das passt auch nicht.
Ja. Wir kommen ja eigentlich aus Göttingen.
Aha, ja.
Da haben wir uns gegründet. Hören. Damals gab es dort eine Polizeieinheit, die hieß ZSK, ziviles Streifenkommando. Deren einziger Sinn war es, Punks und Linke zu drangsalieren. Und wir dachten, es ist irrsinnig komisch, wenn wir die ärgern und uns so nennen.
Ist es.
Versteht heute natürlich kein Mensch mehr, die gibt's auch gar nicht mehr und Aber jetzt.
Aber wenn ich bei Wer wird Millionär bei der 1 Million Euro Frage irgendwann gefragt werde, wofür steht ZSK?
Stehst du auf, wo
ziviles Strafverfahren? Ja.
Sag ich brutale Jugendsünde.
Aber wir haben uns da auch jahrelang Spaß draus gemacht, dann immer gesagt, ja, das kann sich jeder selbst aussuchen. 10 süße Karatekämpfer, ziemliches Scheißkonzert, whatever. Also, ja, bekloppt, aber.
Okay.
Könnte schlimmer sein.
Danke,
Joshi. Vielen Dank, heute noch wild auf dem Kiez wahrscheinlich. Ne?
Natürlich.
Geil.
Endlich saufen.
So.